Es wird darüber, dass Partizipation als ein ganz großer Anspruch formuliert wird und normativ so stark aufgeladen ist, dass das was ist, was wir alle tun sollten im Umgang mit Kindern, wird häufig verschleiert, dass Partizipationsmöglichkeiten Grenzen haben.
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Herzlich willkommen, also allen denjenigen, die hier sind, noch ein schönes, gesundes, erkenntnisreiches neues Jahr, das da vor uns liegt und wahrscheinlich auch spannend wird aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und herzlich willkommen auch Anna Schnitzer, die heute also zu Gast ist und die hier arbeitet am Arbeitsbereich Grundschulpädagogik seit 2019, haben wir auch aufgeschrieben, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und die sich seit vielen Jahren schon, auch schon vor ihrer Zeit hier in Halle, mit Teilhabemöglichkeiten und Barrieren von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Nicht nur, aber auch so in unterschiedlichen Kontexten. Und das soll heute so ein bisschen das Thema sein. Also Partizipation im Kontext von sozialen Ungleichheiten. Anna, schön, dass du da bist. Und ich würde gerne so ein bisschen allgemein auch einsteigen, bevor wir uns dann vielleicht auf Schule und Unterricht beziehen, generell kurz über dieses Phänomen Ungleichheit zu sprechen, weil das ja ein großes Thema ist, weil das ja auch was ist, was also einer von den Forschungsbefunden, die eigentlich so gut belegt sind wie kaum ein anderer, dass in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern die Chancen, die man hat, in hohem Maße eigentlich abhängig sind von dem Elternhaus, aus dem man irgendwie kommt. Vielleicht kannst du da mal so deine Sicht so ein bisschen darlegen, das ist ja ein Riesenfeld auch, aber welche Fragen da für dich bisher so von Bedeutung waren und was das für Kinder und Jugendliche vielleicht auch bedeutet, dieser erstmal ja sehr abstrakte Befund.
Total gerne. Also ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch über dieses Format, das ist ungewohnt, aber ich freue mich, da dabei sein zu dürfen. Genau, also das Feld ist riesig und wie du gesagt hast, die Befundlage ist in dem Fall sehr eindeutig, schon sehr lange und es ändert sich nichts. Das ist, glaube ich, das, was für mich am eindrücklichsten ist, dass seit den PISA-Ergebnissen 2001 oder wann da diese erste PISA-Studie rauskam, sehr klar ist, dass in der Bundesrepublik Deutschland, so wie in anderen Ländern auch, der Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft, sozioökonomischem Status, Herkunft der Kinder und Jugendlichen ganz eng geknüpft ist an Möglichkeiten des Bildungserfolges, wie er in PISA gemessen wird. Und ich habe jetzt gerade was mich daran insbesondere beschäftigt, sind lange schon Fragen von Mehrsprachigkeit. Da habe ich mich in meiner Diss mit beschäftigt. Also was bedeutet eigentlich Sprache? Was bedeutet Mehrsprachigkeit im Kontext von Ungleichheiten? Oder was bedeutet es für Kinder und Jugendliche, mehrsprachig aufzuwachsen? Das ist auch ein großes Feld. Das sind insbesondere Fragen, die mich beschäftigen. Und dann eben die Frage der Persistenz. Also wie kann das sein, dass die Befundlage so deutlich ist und trotzdem sich über Jahrzehnte nichts ändert? Es bleibt immer gleich. Und da habe ich jetzt gerade vor 2 Jahren mit meiner Kollegin Anna Roch zusammen die hallischen Abendgespräche, die hier im ZSB immer stattfinden, organisiert mit der Frage, aus einer praxistheoretischen Perspektive, welche Funktionalitäten eben auch Rassismen, rassistische Diskriminierungen eigentlich in den jeweiligen Feldern auch einnehmen, die möglicherweise zur Persistenz beitragen können. Also zur Erklärung dieser Persistenz beitragen können.
Kannst du da welche nennen? Weil das wäre ja, also man würde ja erstmal sagen, okay, es gibt ja wahrscheinlich keine Politikerin oder kein Politiker, und auch keine anderen Akteure, die sagen würden, wir begrüßen Ungleichheit im Bildungssystem.
Vielleicht ist das genau auch ein Punkt, dass man es eigentlich wegreden muss. Oder
anders, der Diskurs ist ja eigentlich sehr stark. Jeder hat doch dieselben Chancen erstmal. Ja, die Schule kostet nichts in Deutschland. Ja. Alle gehen in die Grundschule erstmal und so weiter. Also,
ja. Genau, also es gibt von Claudia Machold eine relativ aktuelle Studie, also relativ aktuell, ich glaube 2021 oder 2022 ist das Buch erschienen, die Herstellung von Differenz in der Grundschule. Mhm. Und da ist sehr deutlich, wie migrationsbezogene Differenzierungen immer wieder in den Hintergrund geredet werden und auf der Vorderbühne leistungsbezogene Differenzen verhandelt werden, weil die legitime Unterschiede sind in Schule. Mhm. Darüber wird differenziert in Schule und migrationsbezogene Differenzierungen sind nicht legitim, mhm. also verständlicherweise. Und dann wird praktisch die Bühne verlagert. Mhm. Also die Bühne der migrationsbezogenen Differenzierungspraktiken wird verlagert auf die Ebene der Leistungsunterschiede und damit auf eine vermeintlich legitime Ebene. Und mhm. dass da eben nicht Leistungen gemessen werden, sondern immer wieder auch Personen bewertet werden, ist ja auch ein Befund, der sehr klar in verschiedensten Studien gezeigt werden kann. Also was wird eigentlich beurteilt, wenn wir Leistung beurteilen? Eben in den meisten Fällen nicht Leistung. Also dieses meritokratische Ideal wird aufrechterhalten.
Mhm. Das heißt, man könnte sagen, wir sprechen über Leistung die ganze Zeit und blenden gewissermaßen die Bedingungen aus. Also ist das zu kurz, wäre das jetzt zu kurz, die Bedingungen aus, unter denen Leistungen auch erbracht werden können?
Das zum einen. Und zum anderen blenden wir aus, dass eben nicht objektiv eine Leistung beurteilt wird, mhm. sondern da ganz viel mitschwingt. Und da sind wir dann bei so Erklärungsmustern, wie sie zum Beispiel im Anschluss an Bourdieu und Passeron formuliert werden, wenn es um Passungsverhältnisse geht. Also wir tendieren dazu, Personen, die uns näher sind, auch besser zu bewerten oder mit denen besser klarzukommen, die sympathischer zu finden, als Personen, die weiter weg sind vom Habitus, von dem, wie sie sich geben, wie sie sich verhalten und von dem, was für die Person jeweils normal ist. Also die eigenen Normalvorstellungen prägen sehr stark das, wie ich andere Personen wahrnehme, natürlich. Ja. Aber eben prägen auch das, wie in Schule bewertet wird. Und es ist nur eine vermeintliche Objektivität, die da immer wieder aufrechterhalten wird.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen? Das muss jetzt kein Beispiel sein, was ihr vielleicht in euren Studien gesehen habt. Du kommst ja auch aus dem Bereich der qualitativen Forschung, wo man also oft sehr nah auch an der Praxis auch forscht. Ne? Also hast du ein Beispiel im Kopf, wie solche Phänomene dann passieren, ganz praktisch?
Also ganz praktisch zum Beispiel gibt es Studien, die haben die gleichen Klassenarbeiten mit unterschiedlichen Namen versehen, Personen zum Korrigieren gegeben und dann wird, wenn die Person Müller heißt, die Arbeit geschrieben hat, wenn es jetzt in Deutschland durchgeführt wird, dann wird die Arbeit besser bewertet, als wenn die Arbeit, wenn jemand Bojanczyk oder Yildirim heißt oder so. Also welche Person ich imaginiere als Urheberin dieser Arbeit, das wird mitbewertet.
Und das ist aber schon was dann auch unbewusst passiert, oder?
Ich würde sagen, ja, ich würde Lehrkräften immer den besten Willen unterstellen. Das sind unbewusste Mechanismen auf der Basis von Zuschreibung. Und das ist was, womit ich mich in meiner Forschung ganz viel beschäftige. Mhm. Also Fragen von Zuschreibungen, die wir fortwährend vornehmen über Typisierungen und Bewertungen von Personen. Mhm. Und die passieren eben über ein Aussehen, was als fremd gedeutet wird, über Namen, die als nicht zugehörig gedeutet werden und über Fähigkeiten, die Menschen zugeschrieben werden, je nachdem, was ich ihnen zutraue oder nicht. Und das sind Zuschreibungen, die fortwährend ablaufen und die ich glaube, lernen kann zu reflektieren. Mhm. Das wäre jetzt auch die Idee, die ich mit meinen Seminaren verbinde, hier an der Uni. Aber das muss man erst mal schaffen, die eigenen Zuschreibungspraktiken reflektiert zu kriegen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und da können wir uns wahrscheinlich auch nicht ausnehmen.
Nee, wollte gerade sagen, das hat ja, das ist ja auch nicht nur migrationsbedingt. Ne? Das ist ja jetzt ein Differenzmerkmal, was jetzt vielleicht dann auch vielen auch vielleicht sofort in den Blick kommt, weil es auch aktuell natürlich medial oder gesellschaftlich stark diskutiert ist. Aber das reicht ja schon, wenn jemand, ich denke jetzt an unseren Kontext, wenn jemand im Seminar einen starken Dialekt spricht zum Beispiel, ja, oder so, ne? Und man dem oder derjenigen sofort irgendwie eine bestimmte Herkunft unterstellt und so.
Ja, und immer auch Rückschlüsse, und das passiert alles unbewusst, Rückschlüsse auf Intellekt, auf Denkfähigkeit, auf Reflexionsfähigkeit macht, ja. Also ich habe Kolleginnen, die erzählen, dass sie sich sehr systematisch zum Beispiel den sächsischen Dialekt abtrainiert haben, um eben nicht entsprechende Zuschreibungen zu erfahren.
Ja, so habe ich ja, selber auch einen sächsischen Hintergrund, ne? Das kennt das ganz gut.
Ja. Also und das ist, ja, also das ist, solche Erzählungen sind total eindrücklich. Ja.
Jetzt haben wir schon, also sind wir sofort in diese, haben wir sofort auch über Migration geredet. Das ist ja, also wie gesagt, ein Differenzmerkmal, aber vielleicht gehen wir da mal noch ein bisschen näher drauf ein, bevor wir dann vielleicht auch noch stärker Richtung Schule und Unterricht, wir haben jetzt auch schon über Schule und Unterricht gesprochen, aber was ist jetzt vielleicht nochmal das Besondere auch an diesem Merkmal Migration? Das fände ich jetzt schon nochmal interessant. Also welche Gruppen kommen da jetzt nochmal besonders in den Blick? Weil das ja auch, also ähnlich wie natürlich Dialekt oder andere Merkmale, das ist ja keine kleine Gruppe, über die wir da sprechen.
Also ja, mir geht jetzt gleich zu viel gleichzeitig durch den Kopf. Ja, also verschiedene Sachen finde ich jetzt an der Stelle wichtig. Also einmal genau den letzten Punkt, den du angesprochen hast, das ist eine Riesengruppe. Also, Migration oder diese Kategorie Migrationshintergrund haben wir jetzt gerade im Seminar auch Texte gelesen und besprochen. Das ist eine Riesenschublade, in die Menschen gesteckt werden und in der aber ganz viele sehr unterschiedliche Menschen dann stecken. Deren einzige Gemeinsamkeit ist, dass, wenn man jetzt mit dieser statistischen Definition arbeitet, entweder mindestens ein Elternteil oder sie selbst Migrationserfahrungen haben oder eine andere Staatsbürgerschaft als Deutsch haben. Und das ist eine Riesengruppe, die man gar nicht die man gar nicht gut vergleichen kann. Und der zweite Punkt ist, du hast davon gesprochen, dass Migration eine Differenzkategorie unter vielen anderen ist, natürlich. Das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich würde aber sagen, dass wenn wir uns mit Benachteiligungen oder sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist die Kategorie Migration eine, die noch drauf kommt. Also die Idee, das wird in der Forschung verhandelt als Intersektionalität in der Ungleichheitsforschung. Also die Idee, dass wir als Personen jeweils ja sehr unterschiedliche Zugehörigkeiten haben. Ich bin, also verstehe mich als Frau, bin Mutter, bin Wissenschaftlerin, weiß, deutsch. Also das sind unterschiedliche Zugehörigkeiten, die unsere gesellschaftliche Position mitbedingen und die auch mitbedingen, ob ich von Ungleichheiten betroffen bin oder eher nicht. Und da kann man gerade im Kontext von Bildungsungleichheit immer wieder zeigen, dass dieser sogenannte Migrationshintergrund, so wie er statistisch erfasst wird, wie obendrauf kommt. Also zu Benachteiligungen, die mit sozioökonomischer Herkunft zu tun haben. Und die sind total eindrücklich und erschütternd, wie deutlich das ist. Und wenn man dann noch den Migrationshintergrund statistisch kontrolliert, wird die Benachteiligung noch mal höher.
Also woran ich dann unter anderem denke, ist, dass wir ja zum Beispiel im Kontext der PISA-Studien, vielleicht muss man das auch kurz erklären, weil PISA für uns so ein selbstverständlicher Begriff ist, weil seit 25 Jahren gibt es halt diese Studien, die ständig durchgeführt werden, die eigentlich Studien sind zur Leistungs- oder Kompetenzmessung von Schülerinnen und Schülern. Und bei diesen Kompetenzmessungen, das sind internationale Vergleichsstudien, wird eben immer auch geschaut, welche anderen Faktoren bedingen gewissermaßen die Kompetenzentwicklung von der Schülerinnen und Schüler. Und da ist ja ein deutlicher Befund, darauf haben wir jetzt schon hingewiesen, dass ja die soziale Herkunft ein ganz entscheidendes Merkmal ist. Und wenn man die kontrolliert, dieses ja doch abstrakte Merkmal des Migrationshintergrunds ein bisschen neutralisiert wird, könnte man sagen. Mhm. Also es ist weiterhin, natürlich ist es, man gibt ja auch eine Forschung, die sich nur darauf bezieht, aber dass es vielleicht auch an den jeweiligen Einwanderungsgeschichten oder Systemen der jeweiligen Länder liegt, dass wir zum Beispiel in Deutschland ja einen Großteil von Zuwanderern haben, die eben aus einer relativ oder niedrigeren sozialen Schicht auch kommen und dass da manchmal den Blick ja auch nochmal betrübt.
Ja,
also Migrationshintergrund, es kommt eben dann drauf an, sozusagen. Das ist das, was ich nochmal, wo ich nochmal so hinweisen wollte.
Ja, genau, das war der Punkt, den ich jetzt vor lauter verschiedener Ebenen vergessen habe, der sich in diesem ersten Punkt, den ich angesprochen habe, verborgen hat. Menschen mit Migrationsgeschichte haben sehr unterschiedliche Geschichten, sehr unterschiedliche Verortungen gesellschaftlich, die kommen aus unterschiedlichen Ländern, die kommen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt, also so wie ich bin jahrelang in die Schweiz gependelt zum Arbeiten und war auch Arbeitsmigrantin in der Schweiz. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich als Kurdin aus der Osttürkei nach Deutschland komme und hier mein Berufsabschluss nicht anerkannt wird und ich erstmal die Sprache nicht spreche. Oder nochmal anders, ich komme aus Fluchtmigrationsgründen und habe hier noch nicht mal einen Aufenthaltsstatus. Mhm. Also als EuropäerInnen sind wir ja auch total privilegiert, was Migrationsmöglichkeiten angeht und mit einem sicheren Status zu wandern. Und es macht einen großen Unterschied, welchen rechtlichen Status habe ich, welchen Bildungshintergrund habe ich, was bedeutet aber auch die Bildungsgeschichte, die ich mitbringe, wie wird die hier in Deutschland anerkannt? Welches Prestige haben die Sprachen, die ich spreche? Und je nachdem, wie ich da mich selbst oder wie ich da eingeordnet werde, hängen damit, und da sind wir jetzt bei Teilhabemöglichkeiten, sehr unterschiedliche Begrenzungen oder Möglichkeiten von Teilhabe damit zusammen.
Also ne, das ist jetzt vielleicht... Macht ihr das auch in Seminaren, ne? Dass man jetzt fragt, wen hat man eigentlich vor Augen, wenn man jetzt an ein Kind mit Migrationshintergrund denkt? Und die meisten haben dann eben auch aufgrund des gesellschaftlichen Diskurses und der Diskussionen, die so stattfinden, haben dann ja oft nicht den englischen Austauschschüler vor Augen oder so, ne? Sondern irgendwie eine bestimmte Gruppen eben auch, was dann ja auch wiederum Hinweise darauf gibt, wie wir auch beeinflusst sind durch verschiedene Dinge.
Ich würde das, glaube ich, noch mal konkreter machen. Der Blick, der mit dieser Kategorie Migrationshintergrund verbunden ist, ist ein ganz stark defizitorientierter. Mhm. Also es geht um, die Kategorie kommt uns dann unter, wenn es um Kriminalität geht. Die kommt uns dann unter, wenn es um PISA geht und um problematische SchülerInnen. Also das ist eine ganz stark problembehaftete Kategorie, weshalb im aktuellen Kinder- und Jugendbericht geraten wird, die Kategorie nicht mehr zu nutzen, in der Weise, wie sie im Moment genutzt wird.
Es gibt auch, ich erinnere mich da immer an einen Vortrag von Paul Mecherl, das ist auch ein Pädagoge, der viel im Bereich der Migrationspädagogik forscht, und der mal in einem Vortrag gesagt hat, bei ihm zu Hause in Frankfurt am Main, wenn dann 60% oder 70% der Kinder in der Schule einen Migrationshintergrund haben, dann ist das kein Differenzmerkmal mehr. Also das ist sozusagen nicht, kann man eigentlich nicht mehr gebrauchen, auch aus dem Grund nicht. Und das verweist natürlich auch nochmal auf regionale Unterschiede, die wir auch haben. Ne? Also als ich selber noch im Schuldienst war oder jetzt zumindest Referendariat gemacht habe, das ist dann, da war es sozusagen hier in Sachsen-Anhalt, da hatte man vielleicht so 2 Kinder mit Migrationshintergrund, die sind einem aufgefallen und das war bekannt. Und in anderen Regionen, gerade in Großstädten, ist es natürlich auch sehr viel mehr, sehr viel höher. Und das macht es einerseits natürlich einfacher, auch anders zu differenzieren, würde ich sagen. Und schützt vielleicht auch so ein bisschen vor zu schnellen Urteilen, wenn ich das, weißt du, was ich meine? Wovon ich rede? Genau. Also das müsste man vielleicht auch mal mitbedenken, ne? Dass wir noch sehr viele andere Differenzkategorien haben und natürlich auch so die regionalen Unterschiede. Was ist für uns eigentlich normal, gewohnt und so weiter? Ich denke jetzt immer auch an die Lehrkräfte, ne? Und welche Rolle spielt da Migrationshintergrund eigentlich oder eigentlich noch? Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen, du hast jetzt schon angesprochen, zur Frage, was spielt das jetzt eigentlich für eine Rolle für die Möglichkeiten von Partizipation. Das ist ja so ein bisschen das Thema jetzt hier auch auch dieser Staffel. Ihr hattet in der Schweiz, du hast schon erzählt, dass du in der Schweiz gearbeitet hast, habt ihr eine große Studie gemacht zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen, auch in Abhängigkeit von bestimmten sozialen Merkmalen. Vielleicht kannst du ja vielleicht kurz was zu der Studie sagen.
Ja.
Und dann kommen wir vielleicht ganz von alleine auch in diesen Themenbereich.
Also wir haben, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, wir haben im Auftrag von UNICEF in der Schweiz eine Studie durchgeführt, die sich mit Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen beschäftigt hat, breiter gedacht. Also wir haben in der Schule, in der Gemeinde und in den Familien geforscht und haben uns dafür interessiert, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben Kinder und Jugendliche in diesen unterschiedlichen Feldern. Die Studie war, das war nicht so ganz unproblematisch, die war die Nachfolgestudie von einer Studie, die UNICEF 10 Jahre vorher organisiert hat. Es ist eine rein quantitative Studie, wo schon mal die Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in einem quantitativen Design abgefragt wurden. Und wir haben dann in der Studie qualitativ und quantitativ geforscht. Also ein Kollege hat die Studie von vor 10 Jahren noch mal ein bisschen abgeändert, aber viele Items waren dann eben vorgegeben, um noch mal zu gucken, wie hat sich das auch innerhalb der letzten 10 Jahre entwickelt. Und wir haben aber ergänzend eine qualitative Studie gemacht. Und die Idee war, die Perspektive der Kinder einzunehmen. Mhm. Also nicht so stark von außen zu gucken, sondern die Perspektive der Kinder einzunehmen. Und dafür haben wir um die Kinder drumherum Netzwerke gestrickt. Also wir sind über Schulen und auch über außerschulische Kontexte auf Kinder zugegangen und haben dann die Kinder gefragt in einem ersten Interview, was denn für sie wichtig wäre, ob wir mit den Eltern sprechen dürfen. Da waren manche Kinder nicht einverstanden, dann haben wir das auch nicht gemacht. Wenn die Kinder aber einverstanden waren, haben wir mit den Eltern gesprochen, haben mit Lehrpersonen Interviews geführt und haben, wenn Kinder in außerschulischen Kontext in Partizipationsformaten eingebunden waren, auch mit SozialarbeiterInnen gesprochen. Also wir haben so um die Kinder rum so ein Netzwerk gesponnen und haben Beobachtungen gemacht. Also wir haben Schülerräte beobachtet, wir haben Kinderratssitzungen beobachtet und wir haben Projekte im Schulunterricht beobachtet und haben dann Interviews geführt mit den Kindern, mit den Lehrkräften, mit den Eltern und eben auch mit den pädagogischen Fachkräften, die in außerschulischen Kontexten diese Formate begleitet haben. Das war so die Idee. Und ich habe gesagt, uns hat die Perspektive der Kinder interessiert. Uns hat nicht so sehr interessiert, ist es jetzt Partizipation, ja oder nein? Also mit einer normativen Perspektive und einer festen Definition zu gucken und dann zu schauen, ist es so oder nicht? Sondern uns hat interessiert, was erzählen die Kinder über diese Formate und wie sprechen die Menschen, die das tun, was sie da tun, darüber und haben die Formate danach ausgewählt, dass da als Etikett Partizipation drauf stand. Also ein Schülerrat ist ein partizipatives Instrument, ein Kinderrat ist ein partizipatives Instrument. Eltern haben häufig den Anspruch, Kinder zu beteiligen, was das Familienleben angeht. Und wir haben dann aber davon Abstand genommen, von dem, was da gesetzt ist und haben uns angeguckt, was passiert da tatsächlich und wie sprechen die Menschen darüber.
Das ist auch, ne, weil du das vorhin auch schon mal genannt hattest, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass man bei so quantitativen Befragungen immer auch an Grenzen stößt, weil man zwar sehr viele Kinder oder sehr viele Personen erreichen kann, aber uns eben auch nicht immer alles bewusst ist und wir das Richtige dann ankreuzen können, ob wir jetzt für uns beteiligt fühlen und so weiter. Ne? Sondern das ist dann eben die Stärke, glaube ich, solcher Studien auch konkret zu gucken, wie vollzieht sich eigentlich Partizipation oder eben auch nicht. Und ganz oft ist jetzt sozusagen mein Eindruck, ist dann auch so ein Ergebnis, sie vollzieht sich anders, wie gedacht. Und wahrscheinlich seid ihr auch zu so einem Ergebnis gekommen,
ja,
oder?
Ja, also was tatsächlich sehr spannend war, war genau, also es ist anders, also anders als gedacht, insofern als die Erwachsenen, mit denen wir gesprochen haben, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob jemand das nicht gesagt hat, die Erwachsenen, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, uns ist Mitbestimmung von Kindern total wichtig. Wir achten da sehr drauf. Das entspricht meinem Grundverständnis von, dass ich Kinder beteilige. Der Sozialarbeiter, der den Kinderrat geleitet hat, der hatte eine Tasse, auf der stand, Partizipation ist Chefsache. Und die hatte der die hatte der im Interview dabei und hat mir die dann so hingehalten und hat gesagt, hier, also bei uns ist Partizipation Chefsache. Ja. Und dann...
aber halt das nicht ironisch.
Nein, das, ist ja das war ganz ernst also
die
gemeint.
Die Tasse ist ja auch irgendwie ambivalent, würde ich sagen.
Ja, das war in dem Falle nicht mit Ambivalenz behaftet für ihn, sondern das war mit einer großen Überzeugung, stand der dafür ein. Mhm. Und ich will ihm das auch überhaupt nicht absprechen. Dass, also das ist, glaube ich, wichtig. Also sich das als Haltung zugrunde zu legen, ist total bedeutsam. Mhm. Aber was dann möglicherweise problematisch sein kann, ist, und das ist auch in der in dem Gespräch mit Andrea vor Weihnachten ja auch schon so ein bisschen rausgekommen, also es wird darüber, dass Partizipation als ein ganz großer Anspruch formuliert wird und normativ so stark aufgeladen ist, dass das was ist, was wir alle tun sollten im Umgang mit Kindern, wird häufig verschleiert, dass Partizipationsmöglichkeiten Grenzen haben. Dass wir einmal nicht bereit sind, zu viele Entscheidungsmöglichkeiten abzugeben, dass auf der anderen Seite manche Entscheidungen auch von Kindern vielleicht nur begrenzt getroffen werden können, dass immer noch ich als Erwachsene in der Verantwortung bin für die Situation. Mhm. Das wird verschleiert, sodass dann auf der Vorderbühne oder auf dem Etikett ganz groß Partizipation steht. Mhm. Letztendlich aber, wenn man genauer in die Formate guckt, da nur in sehr begrenzter Weise tatsächlich Mitbestimmungs-, Mitentscheidungsmöglichkeiten für Kinder sich eröffnen. Und das war, glaube ich, ein wesentliches Ergebnis, was wir zeigen konnten über die Beobachtungen und auch über die Gespräche mit den Kindern, dass Erwachsene durchgängig sehr stark vorstrukturieren, was an Möglichkeiten dann tatsächlich da ist.
Also insofern ist die Tasse dann ja schon sehr programmatisch auch.
Ja, ja. Also der Chef ist eben dann der Erwachsene.
Ja, ja. Ich habe zwei Nachfragen. Ja. Die erste ist vielleicht direkt, du hast es jetzt schon das Gespräch mit Andrea angesprochen, wo wir über den Klassenrat gesprochen haben. Das ist ja ein Beispiel, wo wir auch gesagt haben, das wird aktuell auch gestärkt in vielen Bundesländern, in vielen Schulsystemen. Und damit sind große Erwartungen verbunden. Ist es dann naiv zu sagen, sowas wie ein Klassenrat ist jetzt was, was Partizipation fördert oder unterstützt, angesichts dann auch solcher Ergebnisse?
Also ich bin da ambivalent, weil ich sagen würde, also auf der einen Seite, wenn ich Möglichkeiten gar nicht erst eröffne, dann bin eh ich der Chef und sage, wo es lang geht. Insofern braucht es natürlich Möglichkeiten, Mitbestimmung überhaupt dafür einen Rahmen zu eröffnen, was ich aber dann auch wichtig finde, ist deutlich zu machen, immer wieder auch mit sich selbst als Erwachsenem auszuhandeln, an welcher Stelle bin ich bereit, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten zu eröffnen und an welcher Stelle passt es für mich nicht. Und sie dann auch nicht zu eröffnen, sondern transparent zu machen, dass es eben die Begrenzungen gibt. Und das ist auch in unserer Erhebung deutlich geworden. Kinder wollen nicht ständig überall immer mitbestimmen. Das müssen den Anspruch haben die Kinder gar nicht. Die haben an einigen Stellen gesagt, das haben die Erwachsenen entschieden und das ist total gut, wir sind doch Kinder. Aber aber wenn suggeriert wird, man könne mitbestimmen und es wird dann so eine Pseudo-Variante draus, dann werden möglicherweise, Kinder auch abgeschreckt oder die verlieren die Lust daran, weil es ja dann eh doch nicht so richtig möglich ist. Und das war ein Punkt von diesem Menschen, der hat große Vorwürfe an die Schule formuliert, die mit ihrer vermeintlichen, die haben einen Schülerrat eingeführt zu der Zeit vor noch nicht so langer Zeit an der Schule. Und er hat gesagt, seit es diesen blöden Schülerrat gibt, kommen die nicht mehr in den Kinderrat. Und seine These war, dass in der Schule die Kinder suggeriert kriegen, sie könnten mitbestimmen und das sei gar nicht der Fall. Und deshalb haben die dann gar keine Lust mehr auf Mitbestimmung. Das muss man, glaube ich, auch noch mal differenzierter sehen. Aber das war ein Vorwurf von Seiten der Kinder- und Jugendarbeit an die Schule.
Das ist also das Beispiel Klassenrat. Ne? Und wir haben jetzt sehr viel über die schulischen Strukturen eigentlich auch geredet oder die Strukturen, die dann auch, sage ich mal, eine Partizipation in gewissem Maße auch verhindern. Vielleicht noch mal, das ist meine zweite Nachfrage, noch mal zurück. Was habt ihr beobachten können im Hinblick auf tatsächlich ungleiche Partizipationsmöglichkeiten. Also wir haben es jetzt sehr stark diskutiert im Hinblick so auf Erwartung und Umsetzung vielleicht. Ne? Und das wäre interessant, auch welche Unterschiede zwischen denjenigen, die solche Angebote wahrnehmen, gab es?
Ja, also der erste Punkt, der mir aus unserer Studie einfällt, ist, ich habe ein Projekt in der Klasse beobachtet, war also zu Beobachtungen in der Klasse vor Ort. Das hat mich total beeindruckt, weil die Kinder, das war eine ganz gewöhnliche Regelgrundschule. Und ich kam da morgens hin zur verabredeten Zeit, die Lehrperson war noch nicht da. Die Kinder haben alle irgendwas vor sich hingearbeitet. Die waren alle mit irgendwas beschäftigt. Dann kam die Lehrperson, hat guten Morgen in die Klasse reingerufen. Und die haben sehr selbstständig ihre Ziele verfolgt, ohne dass es eine Lehrperson gab, die gesagt hat, so, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Und ohne, dass es groß irgendwie Programmatik an der Schule war. Und dann haben die haben so ein Projekt gemacht, wo die eine Stadt gebaut haben, richtig gebastelt. Und dann braucht es auch eine Stadtverwaltung, dann wurde ein Stadtpräsident gewählt. Und ich habe also dieses Projekt mit, ich saß da einfach mit, wie die da gebastelt haben, besprochen haben, was wollen wir in unserer Stadt machen. Und dann haben die alles Mögliche ausgehandelt, was man in so einer Stadt braucht und was nicht. Und dann habe ich hinterher, also aus dieser Beobachtung heraus, habe ich dann meine InterviewpartnerInnen angesprochen und habe ein Kind angesprochen, was sehr vehement für den eigenen Punkt eingetreten war. Ich habe es jetzt, die Forschung ist zu lange her, ich habe es jetzt vergessen, was der Punkt war, aber die ist sehr bestimmt eingetreten, hat mit den anderen gestritten und hat gesagt, nein, wir brauchen dieses und jenes. Und dann habe ich gedacht, mit der würde ich gerne ein Interview führen, die ist so sehr bestimmt für ihre Meinung und für ihre Position eingetreten. Die Lehrperson hat mich hinterher dann gefragt, wie machst du jetzt weiter und wen interviewst du jetzt? Dann habe ich gesagt, hier mit dem Kind möchte ich gerne sprechen. Hat sie gesagt, wie, echt jetzt mit der? Nee. Also, und das fand ich total spannend. Also, welche Bilder hat die Lehrperson im Kopf, wer eine gute Interviewpartnerin wäre? Und das hat offensichtlich das Kind, was ich ausgewählt hatte, hat mit der Vorstellung kollidiert. Das ist so eine Beobachtung. Da kann ich gleich noch mal mehr dazu sagen. Und der andere Punkt, der deutlich geworden ist und den wir noch mal genauer verfolgt haben, in dem Artikel, den du vielleicht auch schon auf StudIP hochgeladen hast als Hintergrundlektüre, da haben wir uns noch mal genauer angeguckt, welche Bedeutung haben eigentlich sprachliche Fähigkeiten für Partizipationsmöglichkeiten. Und da ist sowohl in den Interviews mit den Lehrpersonen sehr deutlich geworden, also die eine Lehrperson hat uns gesagt, na, da sind halt also in den Partizipationsgremien oder Formaten in der Schule sind eben die diskutieren können. Also die Kinder müssen bestimmte sprachliche Fähigkeiten mitbringen, um überhaupt Zugang zu diesen Gremien zu haben. Also im Klassenrat, als Klassensprecherin, dann wiederum in schulischen Gremien die Klasse zu vertreten oder im Schülerrat die Klasse zu vertreten. Da kommt man nicht einfach so rein, sondern da muss man ein Wahlplakat basteln und man muss eine Rede halten, man muss richtig antreten und kandidieren. Und das, so die Lehrerin, da müssen die Kinder bestimmte Dinge, bestimmte Sachen können. Und das hat uns dann zu denken gegeben, weil das ja bedeutet, dass also nicht etwa Partizipation lernen für die Schule als Anspruch formuliert wird, sondern man schon bestimmte Voraussetzungen haben muss, um überhaupt Zugang zu diesen Gremien oder diesen Formaten zu haben, in denen ich natürlich dann noch mal in einer anderen Weise beteiligt bin als oder Möglichkeiten habe, meine Meinung zu äußern, auch zu üben, wie ich meine Meinung äußere, als das in anderen Formaten oder als es der Fall ist, wenn ich da eben keinen Zugang habe.
Und hattet ihr dann auch die Gelegenheit, also das ist ja schon interessant, das ist, wir können vielleicht auch bei dem Thema bleiben, so die sprachlichen Voraussetzungen für solche Beteiligungsprozesse. Hattet ihr die Gelegenheit, auch mit Kindern zu sprechen, die das eben nicht normgerecht sozusagen erfüllen? Also wie sehen die das?
Also ich habe dann mit diesem Kind tatsächlich das Interview geführt, was die Lehrerin überhaupt nicht im Blick hatte. Und das war ein Kind aus einer Familie mit Migrationsgeschichte, die sozial eher nicht so privilegiert waren. Die hat mich nach Hause eingeladen, Mama, Eltern waren nicht da und hat mich bewirtet und hat mit mir das Interview sehr professionell geführt. Und die hat aber für die Lehrperson nicht in dieses Bild gepasst, des eloquenten Kindes, was in der Lage ist, eigene Positionen zu formulieren und für sich einzustehen. Und die hat aber für sehr eindrücklich erzählt für mich. Aber die passte nicht so in dieses Bild. Das war kein bildungsbürgerliches Kind, was Familienrat hält, damit diese oder jene Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Und das gab es auch. Also ich habe mit einem Kind gesprochen, was mir total herrlich erzählt hat, wie immer wieder Familienrat einberufen wird, wenn gemeinsam Entscheidungen getroffen werden müssen. Da wird im Familienrat für und wider erarbeitet, manchmal auf Zettelchen. Also das ist eine ganz andere Diskussionskultur und das ist eine Diskussionskultur, die eher den Vorstellungen dieser Lehrperson entsprach, wie Kinder in Familien lernen können, Prozesse auszuhandeln, Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
Ich würde ganz kurz, weil wir das angesprochen hatten, auch kurz zum Thema Mehrsprachigkeit. Ja. Das ist ein Schwerpunktthema auch von dir in der Forschung. Und Mehrsprachigkeit ist ja ähnlich wie Migration auch ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt, wo wir wahrscheinlich über sehr unterschiedliche Personen sprechen, mit jeweils unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten. Vielleicht kannst du für uns da nochmal den Zusammenhang herstellen, weil die Beispiele, die wir bisher hatten, da würde ich ja zum Beispiel nicht sagen, okay, Mehrsprachigkeit ist jetzt an sich das Problem, sondern eher das Nichtbeherrschen der Verkehrssprache, die dann in der Schule irgendwie dominiert oder im Unterricht.
Das würde ich aber tatsächlich als grundlegendes Problem bezeichnen. Also davon würde ich generell sprechen. Mehrsprachigkeit ist kein Problem. Mehrsprachigkeit ist eine Ressource für Kinder, für Menschen. Also das ist immer eine Erweiterung des Horizontes und eine Erweiterung von Zugangsmöglichkeiten. Aber im Schulsystem, so wie es in Deutschland strukturiert ist und auch so wie es in der Schweiz strukturiert ist, ist es ein struktureller Nachteil, wenn ich die Bildungssprache nicht in der Weise beherrsche, wie es als Normalerwartung gilt, auch mit dem Bild eines monolingual aufwachsenden Kindes im Kopf. Also ich würde sagen, das ist das Problem. Nicht, dass Kinder mehrere Sprachen sprechen. Mhm. Und deswegen ist es auch immer wieder unsauber, wenn von Mehrsprachigkeit als Problem gesprochen wird. Das ist kein Problem. Und es ist aber natürlich, je nachdem, welche Sprachen in den Familien gesprochen werden, wird Mehrsprachigkeit in unterschiedlicher Weise problematisiert. Also wenn ein Kind in einer spanisch-deutschen oder meine Schwester ist, die Kinder wachsen französisch-deutsch auf, das ist überhaupt gar kein Problem. Sondern im Gegenteil, als ich dann meine Nichte im Kindergarten abgeholt habe in Frankreich, haben die gesagt, wow, du sprichst ja Deutsch. Meine Güte, das ist ja toll. Das wird einem Kind, was von der arabischen Omi abgeholt wird, wahrscheinlich eher... Also es war jetzt ich war die Tante, nicht die Oma. wird es eher nicht passieren. Und das meinte ich vorhin mit Sprachprestige. Also Sprachen sind mit unterschiedlichem Prestige behaftet in Deutschland und entsprechend, also nicht nur in Deutschland, sondern generell, aber in unterschiedlicher Weise. Und je nachdem, welche Sprachen jeweils eine Rolle spielen, werden die in unterschiedlicher Weise problematisiert oder als Ressource angesehen.
Und das, also auch hier würde mich nochmal interessieren, ob das ist ja auch die Art und Weise, wie du auch ganz stark arbeitest, mit den Familien auch und auch so biografisch. Also wird es auch reflektiert? Also wissen Familien auch um diese Prozesse oder diese Bewertungen in so einer Mehrheitsgesellschaft?
Ja, ich würde sagen.
Die erleben das ja tagtäglich wahrscheinlich.
Ja, die erleben das tagtäglich und das ist ihnen sehr bewusst. Ja, auf jeden Fall. Und dennoch treffen Familien dann wiederum eigene Entscheidungen. Also ich habe mit einer Familie in meiner aktuellen Forschung gesprochen, die Forschung ist in der Schweiz angesiedelt. Die Familie ist aus Syrien über die Türkei in die Schweiz migriert und die haben entschieden, mit ihrem Kind Hocharabisch zu sprechen, um Hocharabisch zu erhalten als eine Sprache, um dem Kind das mitzugeben und zugleich spricht das Kind Schweizerdeutsch und Deutsch und Englisch. Aber da hat mir die Mutter im Gespräch gesagt, sie hat ihrem Kind gesagt, Deutsch ist für Leute, die kein Arabisch können. Und sie wollen bitte mit dem Kind Arabisch sprechen. Also da wird sehr klar Arabisch als Familiensprache hochgehalten, in einem Bewusstsein, dass das eine Verbesonderung des Kindes ist, aber auch in dem Bewusstsein, dass es ein Wert für die Familie ist, eben diese gemeinsame Sprache zu haben. Und genau, und Deutsch ist eben als, also da wird Deutsch zu der defizitär, also zu der Sprache für die, die Arabisch nicht können. Mhm. Das fand ich total herrlich als Zuschreibung.
Ja. Ich versuche mal so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Wir sind mit der Zeit auch schon weiter fortgeschritten als ich dachte. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen hier auch auf meinem Zettel. Wir sollten aber zumindest noch darüber sprechen, was ja auch so ein Bildungssystem, eine Schule oder eben auch Lehrkräfte tun können, um jetzt auch trotz der Spannungsfelder, die wir jetzt so angedeutet zumindest haben, ne, und der Herausforderung, da Teilhabe auch so gut es geht, irgendwie auch zu ermöglichen. Was für mich jetzt schon sehr deutlich ist, ist, dass wir schulische Strukturen haben, die natürlich an sich an einer bestimmten Norm orientieren und daraufhin auch Differenzen produzieren, auch habituelle Strukturen, damit meine ich jetzt auch unsere eigenen, die sich an einer bestimmten Norm ausrichten und daraufhin Differenzen produzieren, ist am Ende alles, was wir so im Bereich, ich will heute auch nicht zu negativ wirken, aber im Bereich Teilhabe und Partizipation tun. Wir könnten ja jetzt auch noch über andere bildungspolitische Programme sprechen. Mhm. Startchancenprogramm und ja, so. Ist das alles irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein? Also kann man wirklich Partizipation und Teilhabe, wenn ja, wie, fördern in einem System, was eben so stark auf Normierung und dann in Bezug auf diese Norm auf Differenzierung ausgelegt ist? Mhm. Also, das ist eine große Frage, aber
das ist eine riesengroße
du kannst daraus Frage. Machen, was du möchtest.
Ja, das ist eine riesengroße Frage und ich würde die aber, glaube ich, schon noch mal optimistisch wenden, weil ich sagen würde, also genau dafür sind wir hier. Also deshalb ist Lehramtsstudium eben ein Studium und nicht eine Ausbildung, wo ich in die Schule gehe und dann von Lehrerin XY gesagt kriege, wie es geht. Sondern es ist ein Studium, wo ich lerne, mich selbst zu hinterfragen, Hintergründe zu verstehen, Differenzpraktiken zu verstehen, Zuschreibungspraktiken zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, wie kommt es eigentlich zu so ungleichen Bewertungen und was bewerte ich eigentlich alles mit, wenn ich bewerte? Wie stark strukturiere ich Partizipationsgefäße, Formate eigentlich mit als Lehrperson? Was muss ich an meiner eigenen Haltung möglicherweise auch hinterfragen und öffnen? Wo muss ich abgeben, damit ich tatsächlich Räume öffne für Kinder? Wo muss ich vielleicht auch so offen und ehrlich zu mir sein, zu sagen, nee, wartet mal, das passt für mich gerade gar nicht. Lasst mal mich das jetzt entscheiden an der Stelle. Und an welcher Stelle öffne ich aber auch bewusst, nehme mich dann aber auch zurück. Also ich glaube, das ist was Riesengroßes, sich selbst zu reflektieren und Zuschreibungen zu reflektieren. Es ist gar nicht so einfach, da ranzukommen. Aber ich würde schon sagen, dafür sind wir hier und dafür gibt es ein Studium, was eben auch sozialwissenschaftliche Anteile hat, um genau an solche unbewussten Prozesse ranzukommen und dann eben doch was zu verändern. Und damit verändern wir kein Schulsystem. Damit gibt es immer noch ein Gymnasium und nicht selbstverständlich eine Gemeinschaftsschule. Aber ich glaube schon, es kommt ganz viel auch auf Menschen an. Und darüber, dass man die stärkt in einer anerkennenden Haltung, in einer reflektierten Haltung, die eigenen Normalvorstellungen auch zu versuchen, in den Blick zu kriegen. Also was genau finde ich normal? Was stört mich? Wer regt mich auf? Wer regt mich nicht auf? Bei wem bin ich großzügig? Und bei wem werde ich sofort, wer bringt mich sofort auf die Palme? Das zu hinterfragen, kann man, glaube ich, schon üben und lernen und darüber dann schon auch einen Unterschied machen.
Wäre das auch, also das ist jetzt, finde ich, schon einen ganz wichtigen Punkt, den du, glaube ich, gemacht hast, dass man das auch gewissermaßen trainieren kann oder zumindest sich sensibilisieren lassen kann für solche Prozesse. Dafür ist das Studium da.
Ja, ich würde, glaube ich, nicht von Training sprechen, sondern ich würde davon sprechen, dass also diese Reflexionsschlaufen zuzulassen, wahrzunehmen, dafür überhaupt aufmerksam zu werden. Ja, Entschuldigung.
Ja, und das ist ja, glaube ich, was im Studium ist das ja auch eine, vielleicht manchmal auch eine Zumutung, die einem entgegengebracht wird, das tun zu müssen oder tun zu sollen. Ne? Wo gibt es dann solche Gelegenheiten, im Schulsystem sozusagen? Das wäre, fände ich, noch eine interessante Frage. Hast du sowas erlebt? Also, dass hier im Studium bestehen Gelegenheiten, sich auch mit eigenen Vorstellungen auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Im schulischen Alltag wahrscheinlich nicht immer. Also wie schaffen manchmal auch Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen Strukturen, die so eine Selbstreflexion des Kollegiums vielleicht auch befördern? Hast du sowas auch, konntet ihr sowas auch beobachten?
Also da bin ich jetzt unsicher, weil ich also einmal tatsächlich nur über meine Forschung Einblick in Schule habe. Ich bin Soziologin und habe nie in Schule tatsächlich gearbeitet. Und in der Forschung haben wir stark auf Formate fokussiert, wo es eben jetzt, also in der Forschung zu Partizipationsmöglichkeiten, haben wir Unterricht beobachtet, haben mit Kindern, haben mit Erwachsenen gesprochen und haben nicht so stark, ich würde jetzt an Supervisionsmöglichkeiten denken, an Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, überhaupt an Ressourcen für kollegiale Beratung. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz häufig eine Ressourcenfrage. Mhm. Also kann ich Räume schaffen und überhaupt einräumen, wo ich überhaupt aus diesem Handlungszwang rauskomme und mit Kolleginnen drüber sprechen kann, sag mal. Mhm. Und das machen wir hier, in der Lehre haben wir diese Räume an der Uni. Wir machen das fortwährend beim Mittagessen in unterschiedlichen Sitzungsformaten. Mhm. Und ich glaube aber, dass das in Schule immer wieder hinten runterfällt. Mhm. Das machen wir hier. Und darüber, glaube ich, kann man wieder zu solchen, also darüber schafft man sich genau die Reflexionsmöglichkeiten. Aber dafür braucht man Ressourcen und dafür muss man auch aus so einem Konkurrenzdenken rauskommen. Mhm. Wenn ich immer den großen Mackie machen muss, kann ich ja nicht sagen, ich komme mit den Studis überhaupt nicht ins Gespräch, ich weiß gar nicht, was los ist. Oder bei mir kommt kein Mensch. Mhm. Das muss ich ja aussprechen können, um überhaupt in eine Reflexion zu kommen. Und wenn ich dann an mich den Anspruch habe, ich mache alles ständig toll und gut, kann ich das natürlich nicht. Also es sind, glaube ich, unterschiedliche Ebenen. Also einmal ein Selbstverständnis, nicht immer alles gut hinkriegen zu müssen und gerade darüber aber zu verbessern, wie ich es tue. Und zum anderen aber auch eine Ressourcenfrage, die, glaube ich, ganz häufig in Schule nicht da ist, weil es total prekär ist, was da gerade im Moment zumindest passiert.
Naja, genau.
Die Menschen nicht in der Lage wären, das zu tun, sondern weil es total prekär ist, wie Schule gerade organisiert ist. Von einem großen Personalmangel geprägt, von einem Ressourcenmangel geprägt und eben solche Freiräume ganz schwer nur zu organisieren sind.
Mhm. Anna, letzte Frage. Das frage ich eigentlich fast immer. Was würdest du dir wünschen? Also aus deiner eigenen Arbeit heraus, aber auch aus dem, was wir jetzt an Problemhorizont vielleicht auch eröffnet haben, jetzt für das neue Jahr vielleicht oder für die Studierenden?
In
Bezug auf das Thema natürlich. Ich weiß, dass du wahrscheinlich noch ganz viele andere Wünsche hast.
Aber. Mir geht jetzt eine Sache durch den Kopf, die ich kurz loswerden muss, weil ich mir, glaube ich, also für Studierende ganz viel Mut und Kraft wünsche, genau diese verantwortungsvolle Arbeit anzugehen, die sie da vor sich haben und die, glaube ich, ganz häufig gar nicht einfach ist. Und ich muss jetzt gerade an Erstsemesterveranstaltungen denken, wo die Studierenden eine ganz große Angst haben, dass ihre Autorität nicht wahrgenommen werden würde, dass sie nicht respektiert werden würden. Und dass sie irgendwie mit Lärm und Chaos irgendwie umgehen müssen, was ihnen entgegenschlägt. Und da habe ich dann immer das Gefühl, ich mache es mir da ein bisschen einfach, weil ich eben in Schule tatsächlich nie unterrichtet habe. Da habe ich das Gefühl, die Angst braucht es doch gar nicht. Geht auf die Menschen zu, seid offen und seid mutig und dann braucht es diese Angst gar nicht. Ja. Also ich wünsche mir da vor allem uns allen Mut, aber ich glaube, den brauchen wir auch, was das nächste Jahr angeht. Das macht mir nämlich tatsächlich ein bisschen Sorge.
Vielen Dank, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Punkt. Danke, Anna, für das Gespräch.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches Fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.